ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian Krumbiegel.
Hallo.
Sebastian, wie schön, dass wir uns mal wiedersehen.
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Ich war schon mal hier, aber das ist Jahre her. Und als ich hier reinkam, habe ich gleich gemerkt, ja, ich wusste auch, dass ich schon mal hier war, aber als ich reinkam, gingen gleich die Filme wieder an.
Ja,
ist gleich. Und ich mag die Sendung. Ja, nee, die Wege hier finde ich nie. Also die Wege hier im Funkhaus in Stuttgart, das ist ein Labyrinth.
Ein Labyrinth, das stimmt, ja. Du magst die Sendung, mehr davon?
Ne, ich mag die Sendung, weil man Zeit hat, weil man reden kann, weil man nicht diese 3-Minuten-Slots hat, wo man sagt, ja, sag mal schnell und dann noch schnell eine Station-ID. Sondern jetzt haben wir hier, können wir über Gott und die Welt reden.
Ja, das machen wir auch. Das letzte Mal war ja vor knapp 2 Jahren, dass wir uns gesehen haben, im August 2024. Da saßen wir gemeinsam auf der Bühne in Pforzheim im Kulturhaus und beim Fool's Garden Jubiläum.
Mit Stefan Stoppock zusammen.
Mit Stoppock zusammen, ja. Genau. Der auch ein toller Mensch ist und unser Gespräch bereichert
hat. Der ist gerade 70.000 Jahre alt geworden, glaube ich. Der hat einen runden Geburtstag. Ich habe dieses Jahr auch einen runden Geburtstag, aber eben noch 10 Jahre
du
weniger.
Bist 60.000 Jahre alt.
Aber das finde ich auch irgendwie befremdlich. Also ich finde, als ich ein Kind war, da war 60-jährige Leute waren schon halb scheintot. Die haben immer gedacht, so uralt, ey.
Und wie fühlst du dich jetzt?
Ich fühle mich eigentlich immer noch ganz frisch in darüber. Und ich glaube, dass es darum geht. Der Körper, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja? Und da passe ich auch gerade ein bisschen auf.
Mhm. Wie?
Hab meinen Wodka hier stehen.
Achso, nur noch Wodka pur.
Ja, natürlich.
Kein Zucker mehr dazu. Tut dir das heute manchmal leid? Also bei mir tut es manchmal leid. Also ich früher dachte 45, also bei mir ging das noch weiter. Als Kind dachte ich, 20-Jährige sind uralt und das hat sich dann immer so fortgeführt. Irgendwann waren es die 30-Jährigen und so weiter. Hat man da im Nachhinein so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn man dann selbst so drinsteckt in diesem Prozess?
Ich glaube, das ist der Lauf der Welt und das muss man, also gibt ja diesen alten Hippie-Spruch, trau keinem über 30. Und als ich 30 geworden bin, hatte ich auch irgendwie Stress, habe ich auch gedacht, ey, jetzt hat alles, was mit Jugend zu tun hat, hat mit dir nichts mehr zu tun. Vergiss das, dass du jung bist, ja. Und das ist natürlich Quatsch, ja. Also es gibt, also mit 40 hatte ich kein Problem, mit 50 auch nicht. Jetzt mit 60, da denke ich schon, aber hey, am Ende, mein Vater ist 90 geworden im Januar und ist immer noch irgendwie ein wacher Geist.
Über deinen Vater müssen wir unbedingt reden, weil der eine sehr große Rolle in deinem Leben spielt. Jetzt habe ich so 30, 60, 90. Also mit 30 hast du gedacht, jetzt ist die Jugend vorbei. Dabei warst du mit 30 noch ein hipper Popstar.
Ja. Ja, bin ich immer noch.
Jetzt mit 60? Wie sieht die Realität aus?
Die Realität sieht aus, dass ich nach wie vor Musik machen kann, dass ich nach wie vor wirklich meinen Traum leben kann. Und das ist wirklich ein Traum. Und das ist mir, also je älter ich werde, desto mehr wird mir klar, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben es während der Pandemie gemerkt, wo auf einmal alles stillstand, wo auf einmal der Beruf existierte nicht mehr. Und ich habe damals immer ein bisschen gelächelt über diesen Satz, Applaus ist das Brot des Künstlers. Ich habe gesagt, ja komm, erzähl mal was anderes. Aber wir haben es gemerkt, dass uns wirklich die Bühne fehlt und dass uns die Leute fehlen, das Feedback. Und das habe ich. Und da bin ich total glücklich. Ich habe es einerseits nach wie vor mit den Prinzen und habe es auch solo. Also mit den Prinzen große Hallen, große Geste und solo wirklich kleine Clubs und Nähe und Intimität. Und ich genieße das total und bin, ich will gar nicht das große Wort Demut in den Mund nehmen, aber man kann sich schon freuen, weil das eben wirklich keine Selbstverständlichkeit ist.
Was bist du denn mehr? Große Geste oder kleine Bühne und deine Geschichten erzählen
in Form von Liedern? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich bin bestimmt, ich glaube, ich bin, hey, das Schöne ist, beides zu haben. Und natürlich ist die große Geste geil. Und natürlich ist, wenn du Popstar spielen kannst auf der Bühne und wenn da ein paar tausend Leute mitsingen, ist das der Hammer. Aber wenn du eben so kleine, intime Dinger hast, dann ist das eben keine Show. Dann ist das ein sehr spontanes, fast familiäres Hausmusikding. Wenn da 150 Leute sitzen, dann kann ich mit denen reden und kann selbst entscheiden, was ich mache und muss mich mit keinem absprechen. Ich weiß immer die ersten 2, 3 Lieder, die ich mache und dann lasse ich mich treiben. Und dann passieren wunderliche Dinge und das genieße ich auch sehr.
Ich horch gerade auf, wie du so über die Prinzen sprichst, weil bei den Prinzen gibt's ja Neuigkeiten, also auch das nachher noch ein Thema. Zuallererst wollen wir aber über dein neues Album sprechen, da hatten wir jetzt noch gar keine Zeit für. Macht nichts, wir hören erstmal einen Song. Mal? Kompass.
Kompass, wenn es gut.
Ganz genau.
Ich habe das ganz vergessen.
Ja, Entschuldigung. Wir hören jetzt auch einen Song daraus und der heißt Keine Angst.
Optimistisch in die Zukunft, merkst du selbst, geht grad nicht. Sieht nicht so gut aus, keiner weiß genau, kommen wir hier noch raus. Ich will ja hier nicht den Teufel an die Wand malen und so. Das wär nicht so schlau, aber alles grau, gibt's hier keinen Ausgang. Ja, die Hoffnung ist der beste Rat. Ganz gleich, was auch kommen mag. Hab bitte keine Angst.
Das ist keine Angst vom neuen Album Kompass von Sebastian Krumbiegel. Und der sitzt mir hier gegenüber in SWR 1. Leute, dein erstes Kommentar, als wir angefangen haben, den zu spielen, war, der musste einfach raus, der Song.
Ja, das ist, also, weil natürlich, wir leben ja gerade doch in einer schwierigen Welt. Und also ich bin erstmal ganz prinzipiell froh drüber, dass ich eine Platte gemacht habe, die eben nicht jammerig ist, ja, sondern die in irgendeiner Weise immer noch ein bisschen... Also ich unterscheide immer zwischen Melancholie und Traurigkeit. Und Melancholie hat immer noch diesen Silberstreif am Horizont und diesen, das Glas ist halb voll. Und das habe ich irgendwie hingekriegt, eben keine Jammerplatte zu machen, sondern eine Platte, die in irgendeiner Weise optimistisch ist und die eben nicht traurig ist. Weil ich bin manchmal extrem traurig und verzweifelt, wenn ich mir die Welt angucke und wenn ich mir, nicht nur bei uns, sondern wirklich weltweit, ja.
Ist dir denn zum Jammern zumute?
Manchmal schon, ja, aber ich lasse das nicht zu. Ich hatte auch ein Lied für die Platte. Ich will keine traurigen Lieder mehr singen, auch wenn ich selber gerade so traurig bin. Ich gedacht, nee, es klingt so traurig, ich will nicht traurig sein. Und ich möchte, also ich glaube auch, dass das jetzt gar nicht vordergründig die Aufgabe ist. Ich bin ja erstmal, wenn ich Musik mache, ich bin erstmal selbst meine eigene Zielgruppe und möchte erstmal selbst meinen Scheiß geil finden, ja. Und das tue ich. Und ich bin Fan von meinem Zeug. Und ich glaube, dass das auch der beste Weg ist, dass du damit Leute erreichen kannst.
Also du hast, glaube ich, 70 Songs ungefähr geschrieben, auf Herz und Nieren geprüft, dann umarrangiert, verworfen. Was braucht denn ein Song? Also wenn du sagst, du bist erstmal dein erstes Zielpublikum, sprechen wir gleich drüber, wer dann als nächstes kommt. Was braucht denn ein Song, um gut zu sein? Damit er bei dir bleiben darf, damit er es auch auf so ein Album schafft, auf so ein Solo-Album von Sebastian Krumbiegel?
Ich glaube, erstmal geht's mehr darum, was ich sage und weniger darum, wie ich sage. Also, wie gesagt, Inhalt geht bei mir immer vor Form.
Also der Text ist zuerst da?
Nö, das nicht, nein. Ich baue mir zuerst ein musikalisches Bett und dann texte ich darauf. Und das ist auch, also, ich habe es früher manchmal anders gemacht, aber heute mache ich das wirklich fast ausschließlich so, dass ich eine Melodie habe, die ich auf Lalala irgendwie einsinge und dann darauf texte. Und da ist mir eben der Inhalt wirklich, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, natürlich, also, du hast mir vorhin gesagt, es klingt manchmal ein bisschen nach Liedermacher, ja. Und natürlich ist das, geht es ein bisschen in die Richtung, aber ich kann eben auch nicht verhehlen, dass ich in die Schule von Annette Humpe gegangen bin, die wirklich eine Pop-Königin ist und die, von der ich ganz, ganz viel gelernt habe. Dass ich Beatles-Fan bin, dass ich Queen-Fan bin, dass ich Rio Reiser-Fan bin, dass ich Johann Sebastian Bach-Fan bin. Mhm. Weil du wirst alles immer irgendwie hören.
Kurz und zu Annette Humpe, vielleicht eine der wichtigsten Figuren der deutschen Popmusik, war bei Ideal bei der Band und hat euch produziert und im Grunde, muss man sagen, die Prinzen auch rausgebracht, rausgemacht.
Ja, wir haben ihr extremst viel zu verdanken. Also Annette, ich glaube, ihr wichtigster Tipp war immer der, wir waren damals Anfang, Mitte 20, und wie du eben bist in dem Alter, du willst irgendwie provozieren und du willst immer ein bisschen über kleine Schweinereien singen. Und Annette hat immer gesagt, hey, bleibt charmant in euren Texten. Und das war der beste Tipp, den wir kriegen konnten, weil deswegen überdauert diese Musik irgendwie die Generation. Wir haben heute in den Konzerten wirklich von 5 bis 100 alle dabei.
Alle Leute ja. Dabei, ja.
Und das ist schon der Hammer.
Die Prinzen als Familienband ist aber okay für euch, ne?
Voll. Also ich glaube, ein größeres Kompliment, als dass Kinder deine Musik feiern, das gibt's gar nicht, weil Kinder schon das härteste Publikum sind. Wenn denen irgendwas nicht gefällt, dann drehen sie sich um und gehen. Und wenn sie irgendwas geil finden, dann gehen sie richtig ab.
14 neue Stücke sind drauf auf dem Album. Wenn ich jetzt mal gucke, es heißt Kompass, aber auf dem Cover ist ein Metronom.
Ja, das ist ein Versehen.
Das ist ein Versehen. Oder was willst du uns damit
Nein,
sagen?
Ich weiß gar nicht so genau, was ich damit sagen will. Ich glaube, also erstmal verstört es ein bisschen, das finde ich erstmal gut. Und dann würde ich so interpretieren vielleicht, ich habe Metronome gehasst. Ich habe als Kind Cello gespielt und musste da manchmal nach Klack, Klack, Klack nach Metronom spielen. Und das fand ich immer irgendwie ätzend. Aber Metronom heißt natürlich auch, dass das ein Kompass, dass die Musik mein Kompass ist. Und das, am Ende, wenn du eine Interpretation brauchst, dann vielleicht die.
Geht's da auch um so einen inneren Kompass bei dir?
Unbedingt, unbedingt. Da sind wir, können wir wieder zu meinen Eltern kommen, die jetzt zuhören übrigens, wie ich hoffe. Ich ja, habe meiner Mutter gerade gesagt, irgendwie.
Ich darf das erzählen, oder? Ich habe gerade zugehört, eine Minute vor der Sendung, da lief gerade noch die Werbung, wie Sebastian Krumbiegel, hast du mit deiner Mama telefoniert und hast ihr gesagt, Mama, ich bin jetzt live im Radio, das und das musst du tun, um den Livestream zu sein. Also wir grüßen ganz, ganz herzlich.
Hey, nach Leipzig. Meine Eltern sind so cool. Und weil du nach Kompass fragst, diesen Kompass, den haben mir meine Eltern mitgegeben. Also meine Eltern, es geht gar nicht um antiautoritäre Erziehung, das ist Quatsch. Natürlich braucht ein Kind Grenzen, aber ein Kind braucht eben auch den Mut. Also meine Mutter hat mir irgendwann mal gesagt, Erwachsene haben nicht immer recht. Ja? Und das ist ein geiler Tipp, wenn du als Kind sowas kriegst. Erwachsene können echt ganz schön mies sein und Kinder können auch mies sein, Kinder können auch brutal sein, aber Kinder sind trotzdem, haben eine Ehrlichkeit und denken nicht um die Ecke und Erwachsene denken um die Ecke. Und ich denke auch um die Ecke. Und ich möchte manchmal auch mir diese Gradlinigkeit, ich glaube, das ist auch ein Thema der Platte, dass ich viel über meine Kindheit singe. Mhm. Als kleiner Junge sang ich im Thomanerchor den Leuten Lieder in der Kirche vor. Mein Lehrer war Johann Sebastian Bach. Meistens ging es um Jesus. So geht die ganze Platte los. Und die Kindheit zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Platte. Also ich singe von meinen Kindheitshelden, von Peter Pan, von Hermine Granger. Die waren noch nicht unbedingt Kindheitsheld, aber ich bin ja auch immer noch ein kleines Kind, manchmal.
Jetzt geht's um deine Band, um die Prinzen. Dazu jetzt mal ganz kurz. Wir haben natürlich im Vorfeld deines Besuchs schon auf unserem WhatsApp-Kanal eine Abstimmung laufen. Da könnt ihr, also die SWR1-Hörerinnen und Hörer, euren Lieblingshit wählen. Und das zur Auswahl stand, alles nur geklaut, Millionär und Küssen verboten. 5 Minuten geht's noch abzustimmen und dann lösen wir auf, wer die Abstimmung gewonnen hat. Und der Song wird dann gleich gespielt. So. Wollt ihr Popstars werden? Die Frage hat, haben wir ja vorhin schon erwähnt, Annette Humpel vor 35 Jahren euch gestellt. Der Rest ist deutsche Popgeschichte mit den Prinzen und jetzt macht ihr nächstes Jahr Schluss. Was ist da los?
Alles hat seine Zeit, glaube ich, ja. Also ich muss dazu sagen, wir sind eine demokratische Band, auch wenn das manchmal total nervt, weil in der Kunst ist Demokratie, glaube ich, manchmal nicht so geil. Aber wir fällen Entscheidungen wirklich demokratisch. Wir sind 7 Leute und die Entscheidung ist demokratisch gefallen. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich werde mein Leben lang weiter Musik machen, wenn es an mir gegangen wäre. Ich habe immer gedacht, die Prinzen sind eine Band, die verlässt man nur mit den Füßen nach vorn. Ja. Aber es ist, wie es ist. Und ich glaube, wir sind alle auch traurig. Ja. Aber hey, wenn die Mehrheit oder wenn es Leute in der Band gibt, die sagen, wir wollen nicht mehr, wir wollen nicht irgendwie mit 70 noch Küssen verboten singen, womit ich überhaupt kein Problem hätte übrigens, ja. Aber dann ist das so, wie es ist. Und wir hatten eine gute Zeit und wir haben eine gute Zeit. Wir sind gerade nach wie vor immer noch auf Tour. Wir haben eine große Orchestertour, die wir im Januar angefangen haben und die wir jetzt im Ende Mai zu Ende bringen. Und wir haben eine große Tour nächstes Jahr noch vor. Also ich werde das genießen bis zur letzten Sekunde. Und dann geht's weiter. Und wenn eine Tür zugeht, gehen andere Türen wieder auf.
Aber ich höre da jetzt raus, also es gab manche in der Band, die es wollten weitermachen. Es gab darunter auch du. Es gab andere, die wollten nicht weitermachen. Jetzt habt ihr ja 2 klare Frontmänner, aber ihr habt nicht das Sagen, wenn es um solche Sachen geht?
Nö. Also wie gesagt, wir haben eine klare Abstimmung. Und ich habe schon scherzhaft gesagt, wenn wir nach Gewicht abgestimmt hätten, hätte ich vielleicht gewonnen. Nein, ich glaube, das ist auch gut so, ja, weil am Ende eine Band ist nur so stark wie das kleinste Rädchen. Und wir wissen alle, wer welche Rolle zu spielen hat. Und Tobias und ich, wir sind nun mal die beiden Lauten und die beiden Bunten. Und das wollen die anderen gar nicht. Die wollen überhaupt nicht im Rampenlicht stehen. Also auch wenn wir Konzerte machen, die Leute, die unsere Konzerte kennen, die wissen, da sind 2 Laberköppe und das sind Tobias und ich. Und die anderen machen ihren Job. Und im allerbesten Sinne. Ohne Wolfgang würde es die Band so überhaupt nicht geben, weil der das musikalische Mastermind ist. Ohne Henry wären wir vielleicht schon längst auseinandergerannt, weil er immer so der ausgleichende Typ ist, der Fels in der Brandung, der Leute wieder zusammenbringt. Weil eine Band ist wie eine Ehe oder wie eine Freundschaft. Da gibt's natürlich Stress und gibt's Probleme und Meinungsverschiedenheiten. Und was wir irgendwie merken, wir haben wieder gelernt, miteinander zu streiten, ja. Und streiten ist nichts Schlechtes. Streiten kann was total Konstruktives sein. Streiten kann gut sein. Und wir alle miteinander haben das ein bisschen verlernt. Stellen uns in irgendwelche Ecken und sagen, ey, du bist ja irgendwie hier total bescheuert. Und du denkst so und du denkst so. Redet miteinander. Ich glaube, das ist wirklich die beste Botschaft, die ich versuche, auch selbst mich an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, auch ich muss da aufpassen, dass ich nicht irgendwie vorurteilsbelastet irgendwelche Dinge denke, sondern hey, Austausch ist immer gut. Kommunikation ist schon gar nicht schlecht.
Ja, jetzt haben wir es rausgegeben, nämlich dass die Prinzen sich nächstes Jahr auflösen wollen. Es gibt eine große Abschiedstournee, die geplant ist. Das ist ja jetzt schon in 2-3 Tage in der Welt, kursierte so in den Nachrichten, aber seit gestern erst so richtig als Mitteilung. Aber alle haben es scheinbar noch nicht mitgekriegt, denn es purzeln hier die Mails rein. Zum Beispiel schreibt uns Anja Pilgrim, die war vor 2 Jahren schon bei unserem Gespräch in Pforzheim mit dabei und sagt, als Leipzigerin im badischen Exil ist es für mich traurig zu hören, dass die Prinzen einen Schlussstrich ziehen. Ihr habt mich durch meine Kindheit und Jugend und eigentlich durch mein ganzes Leben bereitet. Danke für die schönen Erinnerungen und die tolle Musik. Was tut sich da bei dir, wenn du sowas liest? Du wirst es ja
ab und zu mal hören. Sie spricht mir aus dem Herzen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, aber ich kann nur sagen, ey, es hat wirklich alles seine Zeit. Und ich glaube, für uns war auch wichtig, und ich sage es nochmal, ist demokratische Entscheidung, selbstbestimmt aufzuhören und nicht irgendwie zu warten, bis du so langsam ausgelöst. Ja, das nervt. Und wir sind nach wie vor gut dabei und wir haben Spaß an dem, was wir machen. Und das sollte bis zum Schluss so sein. Ja.
Mhm. Ja, ihr geht jetzt natürlich selbstbestimmt und aufrecht sozusagen von der Bühne. Ja. Und nicht so, dass man sagt, so, oh nee, nicht schon wieder
die. Genau, das wäre das Allerschlimmste, wenn die alten Säcke, was wollen die noch hier, macht mal Platz hier. Nee, will ich nicht und aber wollen wir nicht.
Würdest du auch ein bisschen selbstkritisch sagen, okay, wir haben vielleicht auch nicht vermocht in den letzten paar Jahren vielleicht nochmal sowas nachzulegen, so ein neues Level zu erreichen, was die Leute vielleicht auch annähernd so cool finden wie das, was wir früher gemacht haben?
Weiß ich nicht. Also ich habe Musik nie als olympischen Gedanken verstanden. Ja, ich mache gern Musik, ich schreibe gern Lieder, ich singe gern Lieder und ich singe gern mit meiner Band zusammen. Ich singe gern alleine am Klavier. Und ich finde, also was ist kommerzieller Erfolg wert? Also klar ist kommerzieller Erfolg erstmal die Grundlage dafür, dass du überhaupt Musik als deinen Beruf bezeichnen kannst und dass du dir die Zeit nehmen kannst, das wirklich als Hauptberuf zu machen und nicht nebenbei Taxi fahren oder irgendeinen anderen Job machen musst. Ja. Und da bin ich, wie gesagt, ich bin da echt dankbar und ich beglückwünsche jeden und jede, die das können. Ja. Dass die sagen können, ey, ich lebe von meiner Musik. Ja.
Das tust du seit 40 Jahren?
Ja. Auch mit Höhen und Tiefen. Also wir hatten, als die Mauer gefallen war, wir waren ja schon zu Ostzeiten, waren wir auch ganz gut dabei. Wir waren noch nie so richtig oben zu Ostzeiten, aber wir haben immer unser Geld damit verdient und unsere Miete davon bezahlen können. Und als die Mauer gefallen war, war auf einmal Schluss. Da hat sich kein Mensch mehr für Musik aus der ehemaligen DDR interessiert. Da kamen auf einmal alle rüber. Da kamen alle Lindenbergs, Ulla Meinickes, Heinz-Rudolf Kunzes, Grönemeyers, Bapp. Die kamen alle, die Hosen, die kamen alle irgendwie in den Osten. Und da sind die Leute alle hingerannt. Und alles, was Ostmusik war, hat keinen mehr interessiert. Deswegen, weil du gerade gesagt hast, Millionär war auch dabei. Das war ein Lied, das damals wirklich raus musste, ja, weil wir waren in Hamburg im Studio, im Boogie Park Studio, und wir waren froh, dass da der Kühlschrank voll war, weil wir hatten keine Kohle. Mhm. Und wir waren froh, dass wir Musik machen konnten. Es wusste keiner, was daraus wird.
Ja. Also unsere Gemeinschaft auf dem WhatsApp-Kanal hat sich dann für Alles nur geklaut entschieden. Was wäre denn dein Song gewesen, wenn du hättest mit abstimmen können und sagen wir mal 10.000 Stimmen gehabt hättest?
Ich habe da, glaube ich, gar kein Ranking. Oder wenn, dann habe ich vielleicht, dann sind es irgendwie andere Lieder, ja. Also von, wir haben ein Lied, das heißt Mein bester Freund. Das finde ich wirklich irgendwie ein schlichtes, aber eine große Wahrheit, wo ich darüber singe, mein bester Freund ist Robin Hood, mein bester Freund ist Sherlock Holmes, mein bester Freund ist Winnetou, aber leider sind die Freunde alle tot. Die haben bis jetzt alle gegen das Unrecht in der Welt gekämpft und jetzt sind die nicht mehr da, deswegen muss ich jetzt gegen das Unrecht in der Welt kämpfen. Und das ist ein Lied, da kämpfe ich innerhalb der Band immer wieder dafür, dass wir das auch live spielen, weil das ist für mich so ein heimlicher Hit. Wir sind überall, ist auch so ein Ding, was irgendwie ein kunstvolles Lied ist. Also ich.
Ja, Gabi und Klaus hätte ich genommen, ist kein heimlicher Hit. Michael hätte ja wahrscheinlich die Bombe gewählt. Ja, schreibt Bombe. Uns nämlich, SWR1-Hörer Michael, hi, die Prinzen hatten in den 90ern einen tollen Hit, die Bombe. Ich finde, der ist aktueller denn je, vor allem wegen der Nazi-Strophe. Kann ich jetzt nur so wiedergeben. Warum hört man den eigentlich nicht mehr? Liegt das an den Prinzen oder liegt es an SWR1?
An uns liegt es nicht.
Also ihr habt ihn nicht gesperrt.
Es liegt an euch.
Ja.
Nein, ich weiß noch, als der damals rauskam, da haben sich Leute drüber aufgeregt. Also das war ja, es haben sich öfter Leute drüber aufgeregt, dass da eben irgendwie, manchmal möchte ich, dann möchte ich explodieren, Aufruf zu Gewalt und was weiß ich was irgendwie. Oder bei Schwein sein haben die Leute gesagt, ey, das könnt ihr doch unseren jungen Leuten nicht erzählen. Du musst doch gar kein Schwein sein in dieser Welt. Also Kunst und Musik und ja allgemein Kunst ist frei und Kunst ist interpretationsbedürftig und jeder hört das auf seine Weise. Aber was der Michael hier gerade sagt, ich finde das nach wie vor auch ein extrem wichtiges Lied von uns. Ist auch in jedem Konzert singen wir das und der Text ist wahnsinnig wichtig und ist wirklich aktueller denn je.
Euer letztes Album, Die Krone der Schöpfung, ist schon ein paar Jahre her und was da aufgefallen ist, ihr habt viele Gaststars mit raufgeholt aufs Album, findet Andreas zum Beispiel auch gut. Der sagt, alles nur geklaut. Da habe ich letztens mal eine geile Version von JBO gehört.
Aber das war mit deinen Freunden. Die Version, die auf Krone der Schöpfung ist, mit der Hamburger Kids-Hip-Hop-Band, deine Freunde.
Er möchte aber wissen, wie es zu der Version mit JBO gekommen ist.
Es covern ganz viele Leute. Und solange du das nicht veränderst, kannst du ja machen, was du willst. Du musst nur den Künstler, den Autoren fragen, wenn du Dinge veränderst. Ja? Deswegen, wir sind immer froh, wenn Leute unsere Songs covern. Ja?
Jetzt ist nächstes Jahr Schluss bei den Prinzen. Ihr seid im Sommer dieses Jahr noch unterwegs, orchestral, mit der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach. Unter anderem auch bei uns hier in Baden-Württemberg in der Liederhalle in Stuttgart. Und dann eben die große Abschiedstour. Auch die macht Halt hier im Südwesten. Stuttgart, Mannheim, Neu-Ulm sind da zu nennen. Alles im Oktober 27. Ihr macht jetzt aber nicht wie KISS, ne? 20 Jahre Abschiedstour.
Nein, glaube ich nicht. Also nein, das glaube ich wirklich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir das so machen wie andere. Also ich habe scherzhaft irgendwie gesagt, es ist unsere erste Abschiedstour. Ja? Und ich glaube aber auch, dass es unsere letzte Abschiedstour ist. Weil ich denke, wie gesagt, ey, manchmal sind Sachen erzählt. Wie gesagt, auch wenn ich persönlich anderer Meinung bin, aber ich beuge mich da wirklich einer Mehrheit und das ist auch okay so.
Sebastian Krumbiegel ist bei uns, Musiker, Komponist und Frontmann der Prinzen, die jetzt aufhören. Und du warst wirklich so ehrlich, uns auch klar zu sagen, mich macht das traurig, dass die Prinzen aufhören. Jetzt rollt dir hier natürlich auch noch von unseren Hörern eine Welle der Emotionen
entgegen. Ich will denen aber auch gern sagen, unsere Musik bleibt ja. Und das ist ja das Schöne. Ja. Und selbst wenn wir nicht mehr live auftreten, die Songs sind da. Ja. Und das ist... Und die Songs haben eben irgendwie auch Zeiten überdauert. Und das, also ich möchte gern jeden trösten. Ich musste vorhin gerade dran denken, als sich Take That aufgelöst haben, wo es so ein Sorgentelefon gab von der Bravo damals, wo wir als Popstar sozusagen ans Sorgentelefon mit 14, 13-Jährigen
also reden du mussten. Hast getröstet für
genau,
Take That.
Genau, ach, genau. Und es waren ja Leute wirklich kurz vorm Suizid und so. Das war ja wirklich schrecklich, ja. Mhm. Und das, hey Leute, die Welt geht weiter und das Leben geht weiter und vor allem das Wichtigste ist, die Musik bleibt. Und das ist das Schöne. Ich höre heute auch nach wie vor total gern Rio Reiser und Rio Reiser ist 1996 gestorben, aber er hat uns so schöne Musik hinterlassen und das ist doch wunderbar. Und das ist das Schöne. Wir haben was geschaffen, das irgendwie die Zeiten überdauert. Also ich möchte das, ohne jetzt zu sagen, ich finde das geil, ich finde es überhaupt nicht geil, aber ich möchte es trotzdem irgendwie positiv konnotieren.
Rio Reiser hat euch doch was gekocht im Studio bei Annette Humpe.
Ja, Rio war schon, ja, wir haben über Annette ja wirklich ganz viele Leute kennengelernt. Also die Annette hatte die Rio der erste Platte produziert, bevor sie mit uns Prinzen im Studio war. Also die mit König von Deutschland und Für dich, für immer und dich mit Junimond vor allem. Ja.
Die Songs, die wir hier spielen.
Hammer, also wirklich unfassbar. Ja. Und Rio hat sich dann unsere Musik angehört und hat uns Tipps gegeben. Genau wie Inga, Annettes Schwester oder Udo. Udo hat uns mit auf Tour genommen, Lindenberg. Das war alles für uns Wahnsinn. Also auf einmal waren unsere Heroes. Wir saßen da mit denen am Tisch, ja. Weil du vorhin, jetzt, als die Musik lief, gerade gefragt hast, ja, als wir damals Popstars wurden und so, das war ein unfassbarer Film. Und das war ein Aufbruch der, aber wir reden immer nur über gestern. Ey, komm, lass mal über heute und morgen reden.
Also ich lass dich reden, aber ich habe eine Frage zu heute. Und zwar, die Prinzen hören jetzt auf nächstes Jahr. Gibt's denn auch ein neues Album? Also macht ihr noch was im Jetzt?
Dann? Wir werden es sehen. Das ist auch noch nicht klar. Wir diskutieren das. Und wie gesagt, ey, wir sind am Ende als Band eine Einheit. Und du wirst mich nie dazu bringen, irgendwie, es wird kein Blatt Papier zwischen uns passen. Ja? Selbst wenn wir intern manchmal Stress haben. Aber ich glaube, in jeder Beziehung gibt es Stress. Und das Wichtige ist, miteinander zu reden und weiterhin irgendwie die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Mhm. Und wir machen seit... Klar sind wir Freunde, auch wenn wir uns manchmal streiten zwischendurch. Ich kenne Tobias Künzel, seit ich 7 Jahre alt bin. Ja, das ist schon irgendwie unfassbar, eine unglaublich lange Zeit. Ja. Und klar sind wir gerade auch als zwei Ego-Schweine. Klar boxen wir uns, ja, aber wir kriegen uns eben auch wieder ein.
Übrigens, Egoist, so heißt ja eigentlich die Single-Auskopplung von deinem neuen Album. Und da geht's genau eigentlich um diese Fragestellung. Klar. Nämlich im Grunde um die Wandlung vom jungen Popstar, der du früher warst. Und man sagt ja auch, der Krummige, der hatte auch mal so eine Ego-Phase. Da war der so ein bisschen arrogant auch.
Garantiert. Also ich kenne jemanden, der mir, ich glaube, da haben wir vor 2 Jahren drüber gesprochen.
Möglicherweise, ja.
Der mir irgendwann mal sagte, ich kenne dich noch aus deiner Arschloch-Phase. Wo ich erschrocken bin, wo ich gesagt, ja, na klar. Und wenn du irgendwie Anfang, Mitte 20 bist und sowas erlebst und jeder sagt dir, du bist aber was ganz Besonderes, du bist aber ganz toll und dann singst du jeden Abend vor 10.000 Leuten, das macht ja was mit dir. Da bist du ja irgendwie, dann denkst du irgendwann, vielleicht bin ich ja wirklich was ganz Besonderes.
Aber hast du da auch eine geistige Wandlung gemacht?
Ich glaube, du kommst nicht dran vorbei, dass du damit umgehen musst. Und ich will, also ich glaube, ich bin heute doch sehr viel reflektierter. Und das ist übrigens ein Vorteil am Älterwerden, dass man irgendwie Unsicherheiten ablegt. Und man ist ja oft auch überheblich, weil man unsicher ist. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Ja, warum bist du von oben herab? Weil du irgendwie Angst um dein Standing hast irgendwie. Und ich möchte nicht von oben herab sein. Ich möchte gerne auf Augenhöhe mit Leuten reden. Gelingt mir auch nicht immer. Aber ich habe auch ganz viele Antworten nicht auf ganz viele Fragen. Ja, ich bin selbst ein Suchender. Ich bin selbst einer, der, ich habe noch lange nicht ausgelernt. Ich habe noch viel vor. Ich möchte noch viel lernen. Und ich, gerade was Musik betrifft oder eben auch von mir aus, was unsere Gesellschaft betrifft, ja, wo wir alle gerade, glaube ich, wirklich unsicher sind, was passiert denn hier gerade? Also auch weltweit, ja. Mhm. Wir können über Ungarn reden, wo ich sage, also ich sage dann, ja, da hat das Volk entschieden, wir wollen keinen Autokraten haben als Machthaber. Und das ist doch erstmal ein gutes Zeichen, dass das nach wie vor geht.
Ja, andererseits muss man auch sagen, da gab es auch erstmal 16 Jahre Orban davor, ne? Oder 14. Ne?
Ja.
Aber eine lange Phase, in der man eben das schon gehabt hat. Und
das
dann,
brauchen
dann
wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich glaube nicht, ich glaube, wir sollten nicht warten, bis hier Sachen kaputt gehen, um danach zu merken, was wir daran hatten. Und ich meine jetzt wirklich die Demokratie. Und ich als jemand, der aus dem Osten kommt, der 23 Jahre lang in der DDR gelebt hat, ich weiß um die Unterschiede. Und ich weiß um Meinungsfreiheit und um Kunstfreiheit. Ja. Und ich weiß auch, dass es heute wieder viele Leute gibt, die sagen, du darfst doch gar nicht mehr sagen, was du denkst oder was du willst. Das ist Quatsch.
Aber muss man es nicht auch ein bisschen differenzierter betrachten? Also ist nicht auch immer was dran unter so Rumors, so Lärm, der dann
sicher,
da ist, dass man
sicher
vielleicht auch mal über die Meinungsfreiheit reden muss?
Ja, aber ich sage mal so, wenn unser Kulturstaatsminister Kunstfreiheit einschränkt, das finde ich ganz gefährlich und finde ich ganz gruselig. Und ich halte unseren Kulturstaatsminister leider, was sagt man jetzt, wenn man im Radio öffentlich drüber redet? Ich halte ihn für eine Fehlbesetzung. Ich halte ihn für einen gefährlichen Typen, der hier gerade Dinge, von denen wir eigentlich gedacht hatten, wir haben sie erledigt, der die wieder in Frage stellt. Und ich finde, gerade was Kunstfreiheit betrifft, da bin ich eisenhart. Und Kunst darf am Ende wirklich alles. Solange es nicht justiziabel ist, solange du nicht gegen Gesetze verstößt und solange du keine anderen Menschen herabwürdigst. Ja, da finde ich, Kunst muss alles dürfen.
Du engagierst dich für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Gab eine Zeit bei dir, da hast du irgendwie nicht so viel Zuversicht ausgestrahlt. Wenn ich mal so zurückstrahle, 2 bis 3 Jahre zurück, da wirktest du auch so ein bisschen pessimistisch. Aber jetzt finde ich, wenn man so dein neues Album hört, da ist mehr Zuversicht drin. Woher nimmst du die jetzt in den aktuellen Zeiten?
Zweckoptimismus, würde ich mal spontan sagen. Also man darf ja auch nicht Optimismus mit Augenwischerei verwechseln, ja. Also es ist ja Quatsch zu sagen, hey Leute, ist alles gar nicht so schlimm und so. Also guckt euch die Welt an. Das sind wirklich überall Alarmzeichen, die wir ernst nehmen sollten. Und ich glaube einfach, dass Humor und eben auch Optimismus und Zuversicht wichtige Bausteine sind. Ich komme nicht weiter, wenn ich anfange rumzueifern und irgendwie rumzubrüllen und das, damit erreiche ich keinen. Und ich glaube, dass gerade Humor, und ich bin froh, dass ich das echt hinkriege auf der Platte, also gerade wenn wir über den Umgang im Netz reden, wie Leute miteinander reden, ich habe ein Lied, das heißt Asoziale Leute, ja, wo ich noch überlegt habe, ob ich die Vokabel überhaupt benutzen sollte, weil die ja auch belastet ist durch, also sogenannte Asoziale sind bei den Nazis ins KZ gekommen. Und da muss man vorsichtig sein. Aber ich habe es in das Lied eingebaut, dass ich das erkläre sozusagen, warum ich das benutze, weil ich finde es wirklich nicht sozial, um mal das Wort ein bisschen abzuwandeln, wie miteinander umgegangen wird, dass Leute einander herabwürdigen, beschimpfen und bedrohen, Und ich kenne das zur Genüge. Und ich könnte jetzt sagen, yeah, viel Feind, viel eher. Und ich finde das ja alles ganz geil. Natürlich macht das was mit dir.
Ich wollte gerade sagen, was macht es denn mit dir?
Eigentlich macht es mit mir... Also eigentlich, was ich nicht möchte, ist mit gleicher Münze zurückzahlen. Ja? Und eigentlich macht es mit mir, dass ich mehr und mehr glaube, dass Hass... ganz, ganz, Hass macht hässlich. Hass ist kein guter Begleiter. Mhm. Und auch wenn es kitschig klingt, am Ende bestärkt es mich darin, immer wieder mir selbst auch vorzubeten, dass Liebe stärker ist als Hass. Auch wenn das total kitschig und pathetisch klingt. Aber klar, Liebe ist eine Superkraft, ey. Mit Liebe und Freundlichkeit und Offenheit. Ich versuche das alles irgendwie, ich singe es am Ende auch mir selbst vor. Also am Ende ist Musik auch eine Selbsttherapie und ich singe mir Sachen von der Seele und es gibt keine, wir haben vorhin keine Angst gespielt, ja. Ich habe ein Kompliment bekommen von einer Lady, die mir gesagt hat an einem Konzert, du, ich bin in Therapie. Ja, wo wir heute auch glücklicherweise offener drüber reden können als noch vor 10, 20 Jahren.
Ja, absolut.
Es ist doch nicht mehr so irgendwie in der Klapse und verrückt. Nein, hey, psychische Erkrankungen, da gehst du zum Psychologen und lässt dir helfen. Und sie sagte mir, ich bin seit einem halben Jahr in Therapie und dein Lied hat mir mehr geholfen als alle Therapiestunden zusammen. Und das finde ich geil. Und da freue ich mich. Und ich möchte mir nicht anmaßen, irgendwie da einen Therapeut spielen zu wollen, das kann ich nicht. Ich bin kein Psychologe und ich kenne mich da nicht aus, aber ich weiß, dass es diese Probleme gibt und ich habe manchmal auch meine düsteren, dunklen Stunden und meine Abgründe, wo ich mit mir kämpfe und wo ich weine und wo ich irgendwie nicht mehr zurechtkomme mit meinem sozialen Umfeld, aber ich habe die Musik und die hilft mir und Musik ist wirklich, Musik ist eine Zauberwaffe.
Du hast genau diesen Song geschrieben. Wir haben es ja auch gesehen, es gab einen Post bei uns auf den sozialen Medien, wo wir dich angekündigt haben und da kamen dann natürlich die entsprechenden Kommentare. Ein Systemling war da zu lesen, verpissen kann er sich, ich zitiere jetzt gerade, das sind nicht meine Worte. Ist teilweise wirklich so, dass man sagt, es ist schwierig, sowas zu lesen überhaupt. Viele referieren da natürlich dann auch auf dein Äußeres, viele referieren da auch auf deine DDR.
Ich finde, ich sehe ganz knusprig aus.
Also ich bin auch zufrieden mit meinem Gegenüber. ich finde dich auch gut, so wie du bist. Aber nee, jetzt mal ernsthaft, also ich habe manchmal das Gefühl, das ist gar nicht immer nur so Hass, sondern ich habe manchmal das Gefühl, da möchte man dich einschüchtern, damit du aufhörst. Also es geht darum, dich mundtot zu machen.
Ja, aber das könnt ihr vergessen, also weil das wird wirklich nicht funktionieren. Ich glaube sogar eher im Gegenteil, dass ich dann manchmal denke, nö, jetzt gerade. Ja. Und wenn ich als sogenannter, als Systemhure oder als Systemling beschimpft werde, also ganz ehrlich, ich glaube, dass... diese Zeiten 60er Jahre irgendwie Pop oder Rock'n'Roll ist gegen das Establishment. Klar, wir sollten kritisch sein, wir sollten immer irgendwie denen, die uns regieren, auf die Finger gucken und eben wirklich ein Auge dafür haben und denen manchmal vielleicht auch auf die Finger schlagen. Ja, aber wenn Systemling heißt, dass ich das System des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates unterstütze, dann bin ich gern Systemling. Ich glaube, dass das ein gutes System ist, auch wenn es viele Fehler hat. Und die Fehler musst du natürlich immer offenlegen. Du musst die Fehler anprangern und du musst sagen, hey Leute, und ich verstehe ja vor allem auch die Leute, die jetzt irgendwie rechts außen wählen, die sind unzufrieden mit der Politik, die wir vorgesetzt kriegen. Und ich bin auch unzufrieden mit der Politik, die wir vorgesetzt kriegen. Aber ich ziehe daraus nicht den Schluss zu sagen, ich wähle deswegen eine Rechtsaußenpartei. Weil wenn die wirklich das wahrmachen, was sie wollen, und ich weiß, wovon ich rede, wenn wir auf Sachsen-Anhalt gucken, wo jetzt im September Wahlen sind, wenn du das Programm liest, was die alles vorhaben, dass die Schulpflicht abschaffen wollen, dass die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen wollen, dass sie freien Journalismus irgendwie oder eben diesen, das, was uns die Amis oder was euch die Amis ja rübergebracht haben oder die Engländer damals eben mit diesem System, auch. Das, was in England BBC und
aus der BBC, genau.
Das ist schon irgendwie schlau und das ist echt klug und ich möchte keine Medien haben, so wie es in den Vereinigten Staaten ist, dass du nur noch Fox News hast und dass du nur noch irgendwelche privaten Sender hast, die machen können, was sie wollen. Und es geht ja noch viel weiter, wenn du über Elon Musk nachdenkst, über den ich auch ein Lied auf der Platte habe,
stimmt, sehe ich gerade,
dass ich geträumt habe, ich habe ihn zusammengeschlagen.
Aber auch du bist dafür, dass man sagt, lass uns trotzdem über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden, lass uns den reformieren, lass uns das... weißt du was? Wir sprechen nach den Nachrichten weiter. Das gibt nämlich noch viel zu besprechen. wir haben uns gerade noch mal zurechtgelegt, wo waren wir vor den Nachrichten stehen geblieben? Und es ging darum, dass es ja schon in der Demokratie, in unserem politischen System, in dem wir leben, viele Dinge gibt, die man kritisieren könnte. Es geht nur um die Frage nach wie.
Man muss kritisieren, finde ich ja. Das ist ja, also, die Welt bleibt ja nicht stehen. Es verändern sich ja Dinge. Und das finde ich ganz wichtig, dass man auch Finger in Wunden legt und dass man, wie gesagt, Sachen kritisiert. Und der Witz, ist das falsche Wort, ich sage mal, der Witz an der Sache ist ja der, dass viele Sachen, die von rechts außen vorgeworfen werden, an denen ist ja irgendwie auch was Wahres dran. Es ist ja nicht so, dass das alles nur Spinnerei ist, sondern es ist ja, die Kritik ist ja teilweise wirklich gerechtfertigt. Ich finde auch, also jetzt gerade vor ein paar Tagen waren, habe ich mich echt gefreut, dass so viele Leute auf der Straße waren, junge Leute, die sich für Klimagerechtigkeit eingesetzt haben und die gegen oder die für erneuerbare Energien demonstriert haben. Und wenn ich unsere Bundesregierung sehe, also Tankrabatt und irgendwie, was da alles irgendwie abgeht, wo wirklich auch nachgewiesen ist, dass das am Ende nichts bringt. Du könntest anstelle des Tankrabattes, könntest du easy das Deutschlandticket finanzieren. Du könntest so viel, also der Lobbyismus, der stattfindet, wie viele Lobbyisten in Berlin auf einen Bundestagsabgeordneten kommen, ich glaube, es sind 3 oder 4. Und das ist das, was mir irgendwie manchmal auch irgendwie Sorgen bereitet. Natürlich ist das System anfällig. Und natürlich muss man aber genau, und dafür ist ja das Grundgesetz da, dass man eben das nicht nur das Recht, sondern die Pflicht hat, das also, zu ändern oder das zu kritisieren.
Ich verstehe dich so, du würdest eigentlich deine Energie lieber darauf verwenden, den Politikern auf die Finger zu schauen, anstatt gegen Rechtsradikalismus
zu kämpfen. Ich glaube, also natürlich ist erstmal, also um auch mal klar zu sagen, das Wort Antifaschismus ist für mich ein durchweg positives Wort. Und die Antifa, die gibt es eigentlich gar nicht. Ich glaube, jeder Demokrat sollte Antifaschist sein.
Ja? Da muss ich kurz reingehen, weil du referierst jetzt natürlich auf eine Mail, die ich noch nicht vorgelesen habe. Die kam von Hubert Strobel und der sagt, warum kämpft er denn nur gegen rechts? War die DDR ein guter linker Staat? Ich glaube, das ist was du häufiger mal zu hören bekommst. Jetzt geht's aber weiter. Die Antifa und die Linke und der Islam haben in ihrem Grundsatz die Zerstörung des Gesellschaftssystems. Das findet Hubert Strobel zu einseitig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Aussage etwas einseitig oder beziehungsweise über einen Kamm geschert.
Ja,
denn also, der Islam, die Linke.
Naja, das gibt's ja so gar nicht, ja. Aber natürlich, was mich ja so verstört, dass sich gerade beim Thema Antisemitismus gerade alle irgendwie die Hände zu reichen scheinen, ja. Also sowohl rechtsaußen als auch linksaußen. Oder eben eine Strömung von links, ja. Und ich, natürlich verorte ich mich eher links als rechts sowieso nicht. Ich verorte mich links der Mitte, ganz klar. Aber wenn ich dann sehe, dass in Kreuzberg die 1. Mai-Demo stattfindet und ich sehe die Antifa-Fahne und daneben Hamas-Dreiecke und höre Leute, die das feiern, die den 7. Oktober 23 in Israel feiern, als die Hamas das Land überfallen hat und Leute massakriert hat und schreckliche Dinge angestellt hat. Da denke ich dann irgendwie diese Hufeisentheorie, vielleicht ist da doch was Wahres dran, dass sich eben irgendwann, die Leute reichen sich alle gerade die Hände. Ich habe gerade viel mit Michel Friedmann zu tun.
Beim Antisemitismus
reichen sich alle die Hände.
Von links und von rechts und
überall. Ja, und auch von islamistischer Seite. Mhm. Und übrigens auch da wieder, Islamismus nicht mit Islam verwechseln. Ja, also das ist auch ganz gefährlich. Und da kommen wir jetzt wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Wenn Friedrich Merz die Stadtbilddiskussion aufmacht, ja, das finde ich gefährlich. Und das finde ich irgendwie, und das müsste er ja eigentlich wissen, dass das nicht klug ist. Ja. Und wenn er sagt, wir müssen 80% aller Syrer abschieben, ey, dann würde hier alles zusammenbrechen, wie viele Ärzte wir haben, die wir dringend brauchen. Und nochmal, um gleich ein Gegenargument zu bringen, wir wissen, dass es Probleme gibt, wenn verschiedene Kulturen aufeinander krachen. Wir wissen, aber es gibt auch Probleme, wenn du 200 Leute aus Flensburg und aus Niederbayern in eine Turnhalle packst, da wird es auch Stress geben. Und das ist jetzt ein bisschen verharmlost gesagt. Mhm. Aber natürlich, wir dürfen nicht verwechseln, die Leute, die zu uns kommen, haben erstmal alle Gründe, zu uns zu kommen. Und ich möchte jeden Einzelnen, der das kritisiert, den möchte ich fragen, was würdest denn du machen, wenn in deinem Land Krieg oder wirklich der Wahnsinn toben würde, wenn du als Schwuler oder als irgendwas verfolgt wirst und um dein Leben bangen musst? Klar würdest du deine Familie nehmen und abhauen und würdest woanders hingehen. Mhm. Und ich sage das ganz oft auch den Ossis, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Viele Leute, die damals aus der DDR in den Westen gegangen sind. Natürlich gab es viele, die aus Freiheitsgründen gegangen sind, aber es gab auch sehr viele, heute würde man sagen, Wirtschaftsflüchtlinge. Ja. Und auch das ist verständlich. Natürlich würde ich auch meine Familie nehmen und würde dahin gehen, wo es meiner Familie besser geht.
Ja, wenn ich die Möglichkeit habe. Es geht ja also um die Art und Weise, wie wir Dinge diskutieren. Also du negierst keine Probleme, sondern möchtest. Aber ich möchte noch auf eine Sache zurückkommen. Alle reichen sich die Hand beim Antisemitismus und dann hast du Michel Friedmann erwähnt. Kannst du das bitte
erzählen? Ja, ich habe mit dem viel zu tun gerade. Habe ihn vor 3 Jahren kennengelernt und kenne seine Geschichte natürlich. Ich kenne auch seine Abgründe, die wir alle kennen. Und kenne, ja, ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Ja, ja. Man kann das alles googeln.
Er war auch hier in der Sendung, ja, wurde alles besprochen.
Ja, das ist, und er geht damit offensiv und ehrlich um. Aber also ich schätze ihn wirklich sehr. Er ist ein extrem kluger Mensch, der wirklich, und auch ein Kämpfer für Demokratie. Und da reichen wir beide uns die Hände, ja. Dass wir wirklich sagen, die Demokratie hat ihre Fehler, die musst du benennen, da musst du dagegen aufbegehren. Aber sein Spruch ist immer, die schlechteste Demokratie ist immer noch besser als die beste Autokratie, ja. Und da gehe ich voll mit ihm zusammen. Was mich beunruhigt, wenn ich mit ihm zusammen bin, kommt er immer mit Personenschutz, mit Bodyguards an, 3 Leute. Und es ist immer ein unfassbares Polizeiaufgebot da, weil der wird richtig bedroht. Dagegen ist alles, was mir passiert, nur Spaß. Der kriegt richtig irgendwie, der hat auch Morddrohungen gekriegt. Also ich habe auch Morddrohungen gekriegt, okay. Aber es ist bei ihm nochmal ein völlig anderes Niveau. Und da denke ich dann, dass es eben so von verschiedenen Seiten kommt. Und Antisemitismus, also um auch nochmal da was dazu zu sagen, also ich glaube, ich stehe sehr klar gegen Antisemitismus, ja. Und ich stehe aber auch ganz klar da, dass ich sage, es muss möglich sein, die Politik Israels zu kritisieren. Und das ist kein Antisemitismus, wenn du rechtsradikale Politik in Israel kritisierst. Weil das, was Netanyahu macht und was auch viele seiner Minister machen, das ist nicht gut. Und das muss man sagen dürfen, man muss es sogar sagen, ohne dabei sich Vorwürfe des Antisemitismus vorwerfen zu lassen. Das möchte ich nicht an mich ranlassen, weil ich meine Antennen sind extrem geschärft, wenn ich mit Antisemitismus konfrontiert werde. Und das wird gerade wieder so en vogue, das ist gerade wieder so im Kommen, dass mir Angst und Bange wird, dass ich mich wirklich frage, haben wir was gelernt aus der Geschichte oder nicht? Und scheinbar haben wir es nicht. Und es geht am Ende da eben um eine Art von Deutungshoheit, dann wirklich zu sagen, hey Leute, Ball flach halten, Schnauze halten, das geht nicht, was ihr hier macht.
Sebastian Krumbiegel, Sänger und Komponist, wir kennen ihn von den Prinzen, wir kennen ihn aber auch solo inzwischen. Mit seiner neuen Platte ist er jetzt gerade unterwegs, Kompass heißt die. Was treibt dich eigentlich, also wir haben es ja gerade gehört, ne? Dass du, was dich so umtreibt politisch, aber was treibt dich persönlich gerade um?
Musik, würde ich mal sagen. Also ich mache jeden Tag Musik und ich schreibe jeden Tag Songs und wundere mich immer wieder, wie das geht, dass du, es gibt nun mal nur diese 12 Töne und die kannst du nur, also ich kann die Musik nicht neu erfinden. Das hat Johann Sebastian Bach bis zum Exzess betrieben und hat uns gezeigt, wie es geht. Das haben die Beatles gemacht, das hat Queen gemacht. Ich wundere mich immer, dass neue Lieder entstehen. Und die neuen Lieder entstehen dadurch, dass ich versuche, neugierig zu bleiben und mir auch dessen bewusst zu sein, dass das wirklich keine Selbstverständlichkeit ist, dass ich das darf. Dass ich spiele jeden Tag Klavier, ich mache jeden Tag Musik. Ich habe jetzt schon wieder, ich habe schon wieder irgendwie 10 neue Songs geschrieben, die vielleicht nicht alle so geil sind, aber erstmal finde ich sie richtig geil. Und dann nach einer Weile merke ich dann irgendwie, okay, ja, besser und schlechter und dann schmeiße ich was weg und verwerfe es. Aber das ist mein Leben und das ist wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, Musik ist so eine Therapie und ich mache es selbst. Ich habe selbst ja auch Musik, die ich nicht selbst gemacht habe, die ich höre, die ich liebe, die ich ganz nach meinem Empfinden gerade höre. Ich höre mir Danger Dan an, Lauf davon oder Gute Nachricht und heul mir die Seele aus dem Leib, wenn es mir schlecht geht. Und ich fühle mich danach so viel besser und bin so dankbar, dass es diese Musik gibt. Und ja, Leute, ey, hört mehr Musik.
Geht es dir trotzdem manchmal so, dass wenn du so ganz neue Musik hörst, dass du da manchmal ein bisschen mit fremdelst? Also ehrlich gesagt, die Frage habe ich dir jetzt geklaut, weil die ist vorhin mir gestellt.
Ja, ja.
Und ich weiß auch nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Naja, aber deswegen stelle ich sie einfach dir.
Ich glaube, dass bei mir die Neugier überwiegt. Also ich verstehe ja auch nicht alles, logischerweise. Und das ist auch gut so, weil die jungen Leute, die brauchen was, wo sie sich abgrenzen können. Und was weiß ich, die Generation, also meine Kinder, die hatten es schwer, weil ich habe immer verstanden, was die gehört haben. Ich weiß auch das erste Mal, als mein Sohn, der mittlerweile erwachsen ist, als der damals KIZ gehört hat, da habe ich gedacht, was hörst denn du hier? Ja, weil das ja wirklich harte Vokabeln sind, die da kommen. Und er sagt zu mir, ja, Papa, die meinen das nicht so. Und die sagen ja selbst irgendwie Rap mit Abitur. Und das finde ich auch wirklich richtig gut. Und ich finde diesen Umgang mit der Sprache, und das ist mein Motor dann. Ich lerne davon. Und ich habe von Leuten wie KIZ oder wie vielen Hip-Hopern, die Brote oder was weiß ich, oder auch Swiss und die anderen, eine Hamburger Band zum Beispiel, eine Punkband, die ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Pop machen, oder eben Antilopengang und Danger Dan. Ich habe von den Leuten gelernt, dass sich die Texterei auch verändert hat. Und ich möchte heute nicht mehr so texten, wie ich vor 30 Jahren getextet habe. Ich möchte nicht mehr Liebe, Triebe, Herz, Schmerz, Morgen, Sorgen reimen, sondern es gibt so viersilbige Reime. Ja, also Notaufnahme, Knoblauchfahne, KIZ. Ja, finde ich total geil. Oder Fuchs, Teufelswild, Mucks, Mäuschen, still. Ja, das ist für mich, wo ich dann merke, ja, der Flow ist ein anderer. Und mir geht's nicht darum, jetzt künstlich hier einen auf Yo Baby Yo zu machen und hier einen auf Hip-Hopper oder auf Jugendlich zu machen. Nein, aber ich deswegen, um deine Frage zu beantworten, verstehe ich mehr, weil ich neugierig bin und mich damit beschäftige und weil ich lernen will, okay, weil ich noch nicht fertig bin. Ich weiß nicht, wie es geht.
Du sagst ja immer, du bist dein eigenes Zielpublikum, der erste Mensch, dem du deine Musik vorspielst.
Mein Vater.
Ist dein Vater, ja. Und du kümmerst dich um deinen Vater, auch das, da sprichst du offen drüber, dein Vater ist dement. Ist er trotzdem noch derjenige Erste, dem du es vorspielst?
Ja, hat sich natürlich.
Das während der Erkrankung nicht geändert?
Das Gute ist, ich kann ihm die Sachen zweimal vorspielen, kleiner Scherz. Und er hat sich nicht mehr daran erinnert, was ich ihm gerade vorgespielt habe. Also ist ja wirklich ein bisschen so. Ich hatte jetzt ein Ding, das war total lustig. Ich habe meinen Eltern beiden einen Witz erzählt. Ein ganz kurzer Witz, ein jüdischer Witz, den ich total lustig finde. 90-jähriges Ehepaar kommt zum Scheidungsanwalt. Und der Scheidungsanwalt fragt, warum wollen Sie sich jetzt nach 70 Jahren scheiden lassen? Na, wir wollten warten, bis die Kinder tot sind. Ja, das ist der Witz. Und dann hat meine Mutter hat gesagt, ja, den kannte ich schon. Den hat mir der und der dann und dann erzählt. Und mein Vater fragte, welchen Witz? Weil er das vergessen hatte, was ich ihm gerade eine Minute vorher erzählt habe. Und da habe ich ihm denselben Witz nochmal erzählt und er hat zum zweiten Mal schallend gelacht. Und das meine ich, dass man auch diese Sache mit Humor besser übersteht und besser auch therapieren kann, auch für sich selbst. Weil natürlich ist der Umgang schwierig, ja. Und natürlich ist das eine große Verantwortung, die unsere Mutter hat. Ich habe zwei Geschwister, einen älteren Bruder, jüngere Schwester. Und meine Schwester ist wirklich total cool. Die macht einen richtigen Plan für jeden Monat. Und wir entlasten sozusagen unsere Mutter, weil das... Also ich will jetzt gar nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber es ist wirklich schwierig, der Umgang. Ja, ich wollte gerade sagen, es geht auch mit Inkontinenz einher zum Beispiel. Und das ist natürlich schwierig dann, weil das wirklich auch einfach Stress ist. Ja. Und dann haut er ab und ist irgendwo. Und ich habe das einmal miterlebt und das war wirklich gruselig, weil er war weg auf einmal. Und meine Mutter hat Gott sei Dank auch durch meine Schwester initiiert, er hat so einen Tracker mittlerweile, dass er wirklich ortbar ist. Und ich bin dann rumgefahren, der war eben nicht so ganz genau. Und wir waren so froh, als er dann an der Straßenecke stand. Und da stand er da, lächelte und hat gesagt, ach, ich habe euch schon gesucht. Und wo seid ihr denn?
Ich glaube, du sprichst gerade ganz vielen Menschen aus der Seele, weil viele Menschen kümmern sich um ihre alternden Eltern. Vielleicht mal so als Schlusssatz für die Sendung, weil unsere Zeit jetzt leider abläuft. Hast du was gelernt dafür, für deine eigene Zukunft? Weil, das darf ich ja noch sagen, du wirst dieses Jahr 60.
Ja, ich hoffe erstmal, dass ich gesund alt werde. Also ich möchte nicht um jeden Preis alt werden, aber ich möchte gern noch alt werden. Ich möchte gern noch 30 oder wie mein Vater, ja, noch 30 Jahre wäre schon geil, ja. Aber das ist die Frage, ob ich das schaffe. 20 Jahre wäre auch gut. 10 Jahre wäre zu wenig, ja. Aber ich möchte gesund alt werden und ich möchte nicht alleine sein. Und das ist wirklich irgendwie, ich glaube, wir alle haben Angst davor, alleine zu sein. Es gibt so viele, nicht nur Alte, sondern auch so viele junge Leute, die wirklich unter Einsamkeit leiden. Und da kann ich nochmal sagen, Musik ist echt ein wichtiges, oder Kunst allgemein. Lest mehr Bücher, Leute, und kümmert euch umeinander. Das finde ich irgendwie, also wenn ich da eine Botschaft hätte, für mich selbst auch, und ich sage das immer auch mir selbst, ich möchte auch, dass ich um mich, wenn ich mal irgendwie klapprig bin, dass sich um mich Leute kümmern. Und ich mache das jetzt, also ich mache das jetzt natürlich, weil ich meine Eltern wahnsinnig lieb habe. Und ich sehe das überhaupt nicht als Belastung an, sondern ich sehe es als Bereicherung an. Ich frage meine Eltern aus und kann das auch nur empfehlen. Leute, interviewt eure Eltern. Die können euch bald nichts mehr erzählen, weil bald sind sie nicht mehr da.
Also wir wünschen es dir, dass auch du...
Und ich grüße mal meine Eltern in Leipzig, die gerade zuhören, ey.
Deine Eltern
in Leipzig. Ihr seid so cool, ich hab euch so lieb.
Und allein fühlen musst du dich nicht, darfst gerne wiederkommen. Danke für den Besuch, Sebastian Krumbiegel.
Nabil, ich danke dir.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.